Liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler, herzlich willkommen zur dritten Folge der fünften Staffel. Mein Name ist Werner Kleine, der Neutestamentler aus Wuppertal. Und in Jerusalem begrüße ich
Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler. Und wie ich es mittlerweile, glaube ich, in jeder Folge sage, aber es ist immer so schön, wir beide, Werner, ergänzen uns perfekt. AT und NT zusammen und wir entdecken immer wieder in unseren Gesprächen neue Sachen in der Bibel, die uns beide faszinieren und besonders bei diesem Projekt, wo wir eben Leerstellen suchen und so biblische Geschichten neu erzählen, anders erzählen, neue Perspektiven darauf gewinnen. Und das ist in dieser Staffel besonders spannend, weil wir erzählen ja die Passion Jesu neu, wie sie im Matthäusevangelium steht. Und jetzt sind wir angekommen bei dieser großartigen Szene in Gethsemane.
Und das ist eine Szene, die ist vielen sehr vertraut. Die spielt in der Frömmigkeitstradition eine Riesenrolle, alleine wegen dieses Bleibet hier und wachet mit mir. Aber es ist eine hochkomplexe Erzählung, die enorm viele Leerstellen hat, wenn man es genau betrachtet, denn sie weckt viele Fragen. Beispiel: Warum hat einer der Apostel ein Schwert in der Hand, so ganz plötzlich und unvermittelt? Ein anderes Beispiel: Was wolle Judas? Was macht er da? Warum macht er das? Ist ja eine Frage, die ist innerhalb des Neuen Testamentes schon sehr umstritten. Warum rennt Jesus nicht einfach weg? Warum flieht er nicht einfach? Also wir haben in dieser Szene, die sehr vertraut ist, vielfach gemalt worden ist, vielfach beschrieben worden ist, in der Frömmigkeitstradition eine Riesenrolle steht, so viele Fragen, denen man nachgehen könnte. Wenn man dann nur in der Anschauung stehen bleibt und sagt, ja, bleibet hier und wachet mit mir die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag, dann ist das gut. Aber noch spannender wird es eigentlich, wenn man mal in die Leerstellen hineingeht und da so ein bisschen tiefen bohrt.
Für mich zum Beispiel ganz, ganz spannend ist eben selbst dieser Jesus drin. Du hast gerade schon auf Judas gezielt, das ist sowieso eine super spannende Figur. Aber Jesus in Gethsemane, der betet da und das ist auf einmal so menschlich. Wir haben ihn da in Matthäus 16, ja, ich gehe nach Jerusalem, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen, so passiert das alles. Und dann in Gethsemane haben wir einen betenden Jesus, der sagt, ja, wenn dieser Kelch doch an mir vorbeigehen könnte, ja, ich weiß, Gott, dein Wille ist ein anderer, aber wenn es möglich wäre, ginge ja auch vielleicht, mal gucken. Ich schwitze jetzt ein bisschen zu, aber wir begegnen einer unglaublich menschlichen Jesusgestalt, gerade da im Gebet. Und das wird natürlich wunderbar auch flankiert von dieser durch und durch menschlichen Beschreibung der Apostel, die mal wieder total versagen und da einschlafen. Großartig.
Und das ist übrigens eine ganz wichtige Stelle. Im Neuen Testament gibt es ja nicht nur die Texterforschung, sondern es gibt ja auch im Bereich der neutestamentlichen Wissenschaftsfragen nach der Leben-Jesu-Forschung. Eine der berühmten Fragen ist übrigens die Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu. Dogmatisch und christologisch ist das nach Nicäa alles geklärt. Scheinbar zumindest geklärt, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber hier in Gethsemane, du hast es gerade gesagt, haben wir den Menschen Jesu in seiner ganzen Todesangst so vor Augen stehen, dass man sich ja die Frage stellen muss, wusste dieser Jesus, der da in Gethsemane kniet, Blut und Wasser schwitzt, Todesqualen leidet, dass er Gott ist? Und wenn er es wusste, warum sagt er nicht, jo, ich weiß ja, geht gut aus die Nummer? Das ist eine, also dieser Text wirft enorme Fragen auf. Wir haben hier den Menschen Jesu so vor Augen stehen, wie sonst kaum im Neuen Testament. Und das alleine macht diese Geschichte so enorm spannend.
So, jetzt meine Frage an dich, Werner. Wirst du alle Fragen beantworten in deiner Neuerzählung?
Alle nicht. Es gibt viele Fragen, die ich nicht beantworte. Zum Beispiel eine, die im Johannesevangelium auftaucht. Mein Protagonist, der Dynatos Machitis Mikros, ist ja Detektiv und forscht nach und er forscht synoptisch und geht auch ins Johannesevangelium rein. Aber der hat heute so viel herausbekommen, dass er auf eine Besonderheit des Johannesevangeliums nicht eingegangen ist. Aber ich weiß, dass wir beide darüber schon mal diskutiert haben bei unserem anderen Projekt, Dei Verbum Direkt. Denn im Johannesevangelium gibt es in Gethsemane eine schöne Szene. Die Handlanger des Hohen Priesters und der Ältesten kommen und fragen Jesus, bist du Jesus von Nazareth? Und er sagt nur, ich bin es, und dann fallen die zu Boden. Und das finde ich im Johannesevangelium eine wunderbare Szene und ich stelle mir das immer so vor. Ich werde von der Polizei angehalten. Sie verlangen meinen Ausweis. Und dann fragt der Polizist mich, sind Sie Werner Kleine aus Wuppertal? Und dann antworte ich aus dem Ort heraus, ich bin es, und dann fällt der Polizist zu Boden. Hat ja was Absurdes. Und im Johannesevangelium, wenn man genau hinsieht, sagt Jesus ja, ich bin es. Und ich muss dich jetzt nicht fragen, was die Übersetzung des Gottesnamens des Tetragramms JHW heißt. Sie ist ja, ich bin oder ich bin es. Das sagen wir im Johannesevangelium ja immer wieder als roten Faden, diese Ich-Bin-Worte Jesu. Und Johannes insinuiert an dieser Stelle, dass Jesus da den Gottesnamen ausgesprochen hat, was natürlich dann eine entsprechende Reaktion seitens der Häscher, die da gekommen sind, hervorruft. Man sieht, man muss schon manchmal sehr genau hingucken, wie die Bibeltexte funktionieren, aber auf diesen Passus gehe ich heute nicht ein.
Aber das ist ja genau der Punkt. Wir haben natürlich auch die Szene in Gethsemane 4-mal erzählt im Neuen Testament und anders. Zum Beispiel Matthäus erzählt auch nicht von dem Jünger, der da nackt wegrennt. Es gibt so Kleinigkeiten, da wundert man sich, warum wird das da erzählt? Und jetzt, Werner, wollen wir uns gemeinsam wundern, warum und wie du deine Geschichte erzählen wirst und uns die Geschichte von Gethsemane neu und anders erzählst.
Schön, dass du den Nackten vorher erwähnt hast, denn da habe ich drum gerungen, ob ich den Nackten in meine Geschichte unterbringe, habe ich dann aber nicht gemacht. Also er taucht irgendwie auf, aber nicht als Nackter, sondern irgendwie. Der ist übrigens bei Markus auch eine rätselhafte Figur, das möchte ich jetzt dann doch kurz erwähnen, gerade weil ich es in meiner Geschichte nicht drin habe. Der lässt ja sein Gewand fallen und rennt davon. Und da steht im Griechischen das Wort Neaniskos. Und dieses Wort taucht ganz selten auf im Neuen Testament. Im Markus-Evangelium nur noch an einer anderen Stelle. Da sitzt nämlich ein Jüngling, ein Neaniskos, im Grab mit einem weißen Gewand. Und es ist anzunehmen, oder ich nehme an, dass Markus das nicht umsonst gemacht hat. Er hat seine Passionserzählung wie so eine Art Taufkatechese geschrieben. Und bei einer Taufe, damals war es ja üblich, dass man sich vorher entkleidete, getauft wurde, mit Christus starb und auferstand, dann hinauskam und dann ein weißes Gewand anzog an Ostern. Ist auch so eine Geschichte, wo man genau hinschauen muss, was macht der Markus da. Und was übrigens ein sehr gutes Beispiel ist, wir Heutigen sind ja oft gewohnt, Bibeltexte so in Häppchen zu lesen, zu entkontextualisieren, auch die Dramaturgie der Texte nicht mehr ernst zu nehmen. Und der Markus löst dieses Rätsel des nackten Jünglings, der da flieht im Garten Gethsemane, in meinen Augen auf. Bei mir taucht er so ganz versteckt auf, aber nicht als Nackter. Schauen wir mal.
Aber wenn wir jetzt schon über den Nackten reden, dann noch ein Hinweis von mir, weil ja das spannend ist. Wir reden ja immer auch davon, was wir machen. Wir erzählen neu und anders die Geschichten. Da denkt man immer dran, ja, man dichtet etwas hinzu, was da nicht steht. Aber es geht genauso andersrum. Markus, das Markus-Evangelium, ja, lag Matthäus ja vor. Und Matthäus, ja, hat sich dazu entschieden, diesen Nackedei, der passt nicht in meine Erzählung rein, den streiche ich.
Der hat dafür andere Dinge dann aufgenommen. Lukas macht das wieder ein bisschen anders. Und das ist ja das Schöne, dass diese vier Evangelisten, von denen ja keiner selbst Augenzeuge war, die nur auf Zeugenberichte zurückgreifen, das Material, was sie da hören, dann wieder aus einer eigenen Perspektive heraus betrachten. Das ist für uns natürlich enorm wichtig, weil wir dann wie ein Diamant, wenn wir den von verschiedenen Seiten betrachten, so verschiedene Facetten auch entsprechend wahrnehmen. Und so sich das Bild eigentlich abrundet, manches ganz anders betrachtet wird, manches in einem scheinbaren Widerspruch besteht, weswegen man in meinen Augen eben immer auch vorsichtig sein muss, wenn man so einfach mit dem Argument kommt, das steht doch in der Bibel. Ja, schauen wir mal genau hin. Und das macht mein Detektiv Dynatos Machitis Mikros.
Das ist ein wunderbares Bild, dass du einen Detektiv losschickst, die großen Rätsel zu lösen. Also, brich auf, löse Rätsel.
Da bin ich wieder. Mein Name ist Mikros. Dynatos Machitis Mikros. Freunde nennen mich einfach Homikros. Ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn und ermittle zwischen den Zeilen. Die Geschichte ging nach dem Pessachmahl, das das letzte Abendmahl im irdischen Leben Jesu gewesen sein sollte, weiter. Wie es sich gehörte, endete das Pessachmahl mit dem traditionellen Lobgesang. Dazu gehören die Psalmen 113 bis 118 in der Zählung derer, die sich später auf den vom Kreuzestod Auferstandenen berufen werden und die der Zählung der Septuaginta folgen, sind es die Psalmen 112 bis 117. Die Jünger Jesu rätselten noch über seine Worte, die er über den fünften Becher gesprochen hatte. Mein Blut vergossen für euch. Sie verstanden ihn nicht. Aber es war etwas Dunkles um ihn. Er war so anders. Nicht, dass er ein naiver Friedling gewesen wäre. Allein diese Geschichte im Tempel vor gut einer Woche, als er für einen Eklat und Aufruhr sorgte, als er mit Stricken auf die Händler und Geldwechsler eindrosch, ihre Tische umwarf und sie aus dem Vorhof des Tempels jagte, zeigen eine bemerkenswert zornige, ja gewalttätige Facette an ihm. Auch seine Reden gegen seine Gegner konnten schneidend verletzen. Seine Worte waren bisweilen scharf wie ein Schwert. Aber das, was er am Ende des Mahles sagte, war doch außergewöhnlich. Nur Lukas berichtet von diesem besonderen Vermächtnis Jesu. Er, der sie immer aufgefordert hatte, das Wort vom Reich Gottes in die Welt zu tragen, zu zweit, ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, hieß sie jetzt, den Geldbeutel mitzunehmen und die Tasche. Ja, man soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. An mir muss ich erfüllen, was geschrieben steht. Er wurde zu den Gesetzlosen gerechnet. Er muss seinen bevorstehenden Tod geahnt haben. Er wusste um sein Schicksal. Aber die Jünger ahnten wohl nichts. Im Gegenteil. Als wenn sie darauf gewartet hätten, legten sie zwei Schwerter auf jeden Tisch, auf dem sie gerade eben noch das Pessach gegessen hatten. Da lagen sie nun. Zwei Schwerter neben dem fünften Becher. Genug davon, herrschte er sie an. Die Szene, von der nur Lukas berichtet, ist bemerkenswert. Auch wenn nur der dritte Evangelist von ihr erzählt, ist sie ein wichtiger Schlüssel für das, was gleich geschehen wird. Man ist ja geneigt, in den Zwölfen, die Jesus auserwählt hat, fromme Zeitgenossen zu sehen, die Heiligen gleich etwas naiv hinter ihnen herlaufen. Aber waren sie das wirklich? Unter den Zwölfen waren zwei Zeloten, Eiferer, Angehörige einer jüdischen Widerstandsbewegung, die mit Waffen einen Guerillakampf gegen die römischen Besatzer führten. Und dann Judas Iskariot, wahrscheinlich ein Sikarier, die mitunter mit ihren Stiletten römische Soldaten hinterrücks meuchelten. Und überhaupt haben die Brüder Jakobus und Johannes nicht schon die Ämter in jenem Reich Gottes, das sie in Jerusalem zu errichten gedachten, aufgeteilt? Nein! Die Zwölf waren keine harmlose Truppe. Die waren bereit, zum Äußersten zu gehen. Sie hatten sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht, Frauen, Kinder und Familien zurückgelassen, um den Kopf frei zu haben für den Kampf für das Reich Gottes. Für sie war das eine Mission auf Zeit. Wenn der Kampf vorüber war, würden sie ihre Leute nachholen, wenn sie in Amt und Würden waren. Sie waren längst bereit, hatten Schwert und Moral für ihren Rabbi zu kämpfen. Sie hatten schon so lange gewartet. Nur hatte er sie bisher immer zurückgehalten, bis er selbst vor ein paar Tagen im Tempel zulangt. Es ging also wohl los, endlich. Umso merkwürdiger war seine Zurechtweisung, es sei genug. Was sollte das jetzt? Dieser Mann war voller Rätsel. Matthäus und Markus wissen nichts von diesen Worten Jesu. Aber ihre Schilderungen von dem, was jetzt geschehen wird, bekommen erst durch sie einen tieferen Sinn. Matthäus und Markus berichten davon, dass Jesus und die Seinen das Mahl feierlich mit eben jenen Hallelpsalmen beschlossen. Die Jünger waren sicher euphorisiert, als sie sangen: Israel, vertrau auf den Herrn! Er ist ihr Schild und ihre Hilfe! Haus Aaron, vertraut auf den Herrn! Er ist ihr Schild und ihre Hilfe! Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn! Er ist ihr Schild und ihre Hilfe! Der Herr hat unser gedacht, er wird segnen. Er wird segnen das Haus Israel. Er wird segnen das Haus Aaron. Der Herr wird segnen, die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr wird euch mehren, euch und eure Kinder. Gesegnet seid ihr vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist Himmel des Herrn, die Erde aber gab er den Menschen. Nicht die Toten loben den Herrn, keiner, der ins Schweigen hinabsteigt. Wir aber preisen den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja! Was aber wird der sein Schicksal ahnende Jesus bei den Worten des nächsten Psalmes gedacht haben? Mich umfingen die Fesseln des Todes. Bedrängnisse der Unterwelt haben mich getroffen. Bedrängnis und Kummer treffen mich. Ich rief den Namen des Herrn. Ach Herr, rette mein Leben. Gnädig ist der Herr und gerecht. Unser Gott erbarmt sich. Arglose behütet der Herr. Ich war schwach, er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen, mein Auge den Tränen, mein Fuß dem Straucheln. So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn im Land der Lebenden. Ich glaube, auch wenn ich sagen muss, ich bin tief erniedrigt. Während die Jünger euphorisch jubelnd, voller Endorphine und Adrenalin, einem Schlachtruf gleich riefen, Lobt den Herrn, alle Völker, rühmt ihn, alle Nationen, denn mächtig waltet über uns seine Huld, die Treue des Herrn währt in Ewigkeit. Halleluja! Bemerkte Johannes, dass sich der Blick Jesu trübte und verfinsterte. Eine Dunkelheit schien ihn zu umfangen. Er, der eben noch an der Brust seines Herrn geruht hatte, spürte eine tiefe Erschütterung. Rabuni, was ist mit dir? Ihr alle werdet in dieser Nacht Anstoß an mir nehmen. Denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen, aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Die Jünger schauten sich an. Was redete er da? Was für eine Auferstehung? Wieso Galiläa? Da kamen sie her, sie wollten nach Jerusalem, sie wollten das Reich Gottes errichten. Petrus war wohl der Erste, der Worte fand. Das war bei ihm nicht schwierig. Er sprach oft, bevor er dachte. Da finden die Worte schnell den Weg auf die Zunge, umstandslos, halt ohne Umweg durch das Gehirn. Was soll's, wenn der Verstand da ausgemerzt auf der Strecke bleibt? Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals an dir Anstoß nehmen. Ich! Die anderen schauten sich an. Wollte sich Petrus jetzt selbst nach vorne drängen und sich in Position für die Ämtervergabe bringen? Lukas jedenfalls setzt noch einen drauf, wenn er Petrus sagen lässt, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus lässt ihn einfach abtropfen. Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Denen, die in späteren Zeiten immer gerne den Teufel als Begründung für ihre eigenen Verfehlungen herbeizitieren, muss ich, Dynatos Machitis Mikros, sagen, dass sie in die Irre gehen. Satan ist ein göttlicher Prüfer. Seine Prüfung geht auf Herz und Nieren. Seine Prüfungen kommen Versuchungen gleich. Nichts anderes meint das griechische Wort Pedasmos, Prüfung und Versuchung. Die große Prüfung sollte jetzt beginnen. Jesus und die Elf, Judas Iskariot war ja seiner Wege gegangen, verließen die Stadt und gingen auf die andere Seite des Kidron, jenem Bachtal, das östlich von Jerusalem liegt und die Stadt vom Ölberg trennt. Dort lag ein kleiner Hain, der Gethsemane genannt wurde. Der Ölberg ist ein Ort der Verheißung, heißt es doch beim Propheten Jesaja angesichts des Krieges der Völker gegen Jerusalem. Der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgetilgt werden. Doch dann wird der Herr hinausziehen und gegen diese Völker kämpfen, wie am Tag seines Kämpfens, am Tag der Schlacht. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Der Ölberg wird sich von seiner Mitte her spalten, nach Osten und nach Westen zu einem sehr großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden weichen, die andere Hälfte nach Süden. Ihr aber werdet zum Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal der Berge reicht bis zum Jasol. Ja, ihr werdet fliehen, wie ihr dem Erdboden geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen, alle Heiligen mit dir. An jenem Tag wird es sein, da gibt es kein Licht mehr, sondern Kostbarkeiten erstarren. Dann wird es einen einzigen Tag geben, er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht. Selbst zur Abendzeit wird Licht sein. An jenem Tag wird es sein, da wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen. Im Sommer und im Winter wird es so sein. Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Dass sie ausgerechnet hierher gingen, konnte nur bedeuten, dass es jetzt wirklich, jetzt endlich losging. Der Kampf für das Reich Gottes stand wohl unmittelbar bevor. Alle Jünger nuschelten untereinander. Wir stehen zu ihm bis in den Tod. Als wenn sie wüssten, was es heißt, den Kelch Jesu zu trinken. Ich, Dynatos Machitis Mikros, habe natürlich leicht reden. Wenn man weiß, wie die Geschichte ausging, lässt sich leicht urteilen. Man kann einfach lauthals den Glauben bekennen, wenn es nicht ums Ganze geht. Viele Glaubende sind darin dem Petrus nicht unähnlich und bekennen schnell, aber unüberlegt. Würden Sie sich doch an die Frage des Paulus erinnern, ob man den Glauben womöglich unüberlegt angenommen habe. So schlagen sie ihr Lager im Hain Gethsemane unweit Jerusalems auf. Sie warten wohl auf das große Los. Man sieht, wie Jesus zu den dreien, die von Anfang an dabei waren, Petrus, Jakobus und Johannes, geht und sie mitnimmt. Sie sollten wohl Wache halten in dieser Nacht, in der es losgehen sollte. Er selbst geht noch ein wenig weiter. Nathanael vom bethanischen Boten hat sich wohl in die Büsche geschlagen. Seine Neugier treibt ihn. Ihm verdanken wir, dass wir wissen, was Jesus da treibt. Er betet wohl. Die Dunkelheit um ihn ist größer geworden. Er scheint Blut und Wasser zu schwitzen. Nathanael hört ihn flüsternd schreien, meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Und, mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Hatte er nicht gelehrt zu beten, dass Gottes Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden? Hatte er nicht gelehrt zu beten, dass unser Vater im Himmel uns nicht in Versuchung führen solle? Offenkundig erfuhr Jesus selbst in dieser Stunde die große Versuchung, jene Prüfung der Todesangst. Wer betete da für uns? Der Sohn Gottes oder ein Mensch aus Nazareth, der sich zu weit vorgewagt hatte? Wir werden wohl nie erfahren, ob der Mensch Jesus ahnte, dass Gott ganz in ihm gegenwärtig ist. Hier aber, so schilderte es Nathanael, kauerte ein Häufchen Mensch, einem Embryo gleich im Staub jeder Erde, von dem wir alle genommen sind und zu dem wir alle zurückkehren werden. Die Jünger selbst waren eingeschlafen und trunken von Wein, auch die drei, die doch mit Jesus wachen sollten. Sie erwachten alle, als sie Schwertklirren und Knüppelknallen hörten. Handlanger, wohl vom Hohepriester und einigen der Ältesten ausgeschickt, kamen von Judas Iskariot angeführt. Das also war sein Plan gewesen. Aber was war sein Plan? Die Quellen sind da uneins. Während Matthäus den Eindruck eines schändlichen Verrates erweckt, scheint bei Johannes die Initiative von Jesus auszugehen, der Judas schickt, zu tun, was er tun wolle. Selbst die Jünger haben bei Johannes den Eindruck, Jesus schicke ihn mit einem Auftrag weg, glauben aber, er soll Brot kaufen oder den Armen etwas geben. Wir werden wohl nie erfahren, was die wirklichen Motive des Judas Iskariot waren. Vielleicht wollte er Jesus auch zum Äußersten treiben. Vielleicht ging ihm das alles viel zu langsam. Vielleicht dachte er, wenn er Jesus nur in die Enge treiben würde, würde er endlich zum Vater rufen, der ihm sofort 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde. Wer könnte ihnen dann noch widerstehen? Judas jedenfalls kommt. Worin sein Verrat besteht? Nun, ich, Dynatos Machitis Mikros, sehe hier klar, er war eingeweiht. Er wusste, wo Jesus nach dem Mahl hin wollte. Man hatte sich ja besprochen. So führt er die Handlanger in den Hain. Natürlich wollten die kein Aufsehen erregen. Man wusste ja nicht, was geschehen würde, wenn man Jesus verhaftete. Sein Auftreten in der Stadt hatte Aufsehen erregt. Er genoss Sympathien im Volk, ja sogar bei einigen im Hohen Rat. Es musste also in aller Stille gehandelt werden. Auch die, die eng mit ihm waren, sollten nicht geweckt werden. Man hatte Waffen bei ihnen gesehen. Das stillste aller Zeichen ist ein Kuss. Und so küsst Judas Jesus. Jesus wird von dem geküsst, den er am meisten vertraut hat. War das so geplant? Hatte Judas Jesus einfach hingehängt? Hatte er einen Plan, Jesus in die Enge zu treiben, um Engel herbeizurufen? War das die große Prüfung, bei der Jesus versagt, oder Judas oder die Jünger? Die Jünger jedenfalls waren längst wach. Sie waren herbeigeeilt. Sie sahen, wie man Jesus umringte. Sie hatten Schwerter. 2 Schwerter hatten sie. Und Petrus, der mit den Händen noch flinker als mit dem Mund war, schlug einfach zu. Einem hieb er das Ohr ab. Noch bevor er verstand, was er getan hatte, hörte er Jesus sagen, steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. So banden die Handlanger des Hohepriesters und der Ältesten Jesus und führten ihn ab. Judas sah sich scheitern. Petrus sah sich scheitern. Die Jünger standen nackt da. Ihre Bewegung war gescheitert. Rennet, rettet, laufet. Die Revolution war dahin. Wehe dem, der mit einem, der das Reich Gottes errichten wollte, gesehen wurde. Weg, nur weg! Manch einer ließ sogar sein letztes Hemd zurück. Hauptsache weg! Das Scheitern war perfekt. Wenn die Geschichte hier zu Ende wäre, könnte ich, Dynatos Machitis Mikros, nur noch Scherben zusammenkehren. Der Vorhang zu und viele Fragen offen. Offen sind zu viele Fragen, auf die es kaum Antworten gibt. Was etwa trieb Judas wirklich an? Bei manchen Evangelisten verschwindet er einfach. Ist er von Jesus enttäuscht, dass er nicht gekämpft hat? Hat Jesus ihn hinters Licht geführt, als er ihn selbst, wie Johannes vermuten ließ, schickte zu tun, was zu tun sei? Oder hat Matthäus oder hat Lukas recht, der einen läppischen Verrat unterstellt, der letztlich zur Reue führt, als er die 30 Silberlinge zurückgeben will, bevor er sich selbst richtet? Es bleibt vieles bei Judas im Dunkeln, jener schillernden Figur, die das Gute erzwingen wollte und genau darin scheiterte. Wenn du glaubst, du wüsstest es besser als Gott, kann auch das, was du als scheinbar guten Samen säst, zu Unkraut werden. Nur eins bleibt klar, auch Judas spielt seine Rolle im Heilsplan Gottes, denn ohne ihn hätte es keinen Gekreuzigten gegeben, der vom Kreuzestod auferstanden wäre. Ich, Dynatos Machitis Mikros, komme zu dem Schluss, es musste so geschehen. Richtet also nicht voreilig, weil ihr sonst selbst gerichtet werdet. So bleibt noch die Frage nach dem Schwert. Dass Jesus kein naiver Friedling war, wurde schon deutlich. Er konnte gewaltig sein. Und doch steht über allem der Aufruf, auch den Feind zu lieben. Über allem steht die Mahnung, dass, wer das Schwert zieht, durch das Schwert umkommen wird. Am Vorabend seines Todes, als sich seine Seele immer mehr verdunkelt und ihn die aufziehende Gefahr erfasst, aber ermächtigt er die Seinen, ihr eigenes Leben zu verteidigen, zur Not auch mit dem Schwert. Als die aber kampfbereit Schwerter auf den Tisch legen, weist er sie zurecht. Verteidigung ja, kampfbereite Angriffslust nein. Er selbst wird den Weg absoluter Gewaltfreiheit bis in den Tod gehen. Eine individuelle Entscheidung, die er so von den Seinen nicht verlangt und die doch vorbildhaft ist. Ob es genauso war? Es ist durchaus wahrscheinlich. Die Berichte der vier Evangelisten haben viele Leerstellen, die gefüllt werden wollen. Sie erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven, ohne selbst dabei gewesen zu sein. Sie greifen auf Zeugen zurück, von denen sie es erfahren haben. Ich, Dynatos Machitis Mikros, versuche aufgrund dieser Berichte herauszufinden, was wirklich geschah. Das ist nicht einfach, denn die Quellen sind wahr und doch beruhen sie auf dem, was jene gehört und gesehen haben, die es anderen erzählt haben, die es wieder jenen erzählen, die es endlich aufgeschrieben haben. Die Überlieferung ist lebendig, so lebendig wie die Überlieferung von dem, der Jesus überliefert hat. Wir sollten also behutsam urteilen und anders als Petrus, der schneller redet, als er denkt, den Glauben nicht unüberlegt annehmen und weitergeben. Es geht um nicht weniger als das Leben. Werden wir diese große Prüfung bestehen? Tötet also die Überlieferung nicht, indem ihr sie einzementiert. Nehmt sie in Herzen aus Fleisch auf, ringt, um zu verstehen, und erzählt sie weiter die Botschaft, die in der Schrift steht. Ach, wären wir doch alle Schrifterzähler.
Ich nehme mal direkt dieses Stichwort Tradition auf, um auf deine Geschichte zu reagieren, weil ich das wunderbar fand. Wir haben ja in der Bibel auch, und das machst du wunderbar mit diesem Begriff Kampftruppe deutlich, da gibt es Traditionen in der Bibel, die sind in eine Sackgasse reingefahren. Diese ganze Vorstellung der Jünger, die sagen, ah, wer sitzt denn im Himmelreich rechts und links vom Thron Jesu? Ah, wo sind die Schwerter etc.? Das ist gegen eine Wand gefahren, wunderbar, gerade in Gethsemane. Diese These von den Jüngern als Kampftruppe ist natürlich super reißerisch, aber da ist irgendwas dahinter. Und wenn man das in den Kontext reinsetzt, da ist diese Revolutionsstimmung da. Immer in der damaligen Zeit, wenn irgendwo eine Idee von Messias da war, war immer auch die Idee von einer Revolution gegen die Macht der Römer, eines Neuanfangs, eines Überwürfnisses drin. Das ist wunderbar. Und mich fasziniert jetzt gerade genau, was du am Ende gesagt hast. Es gibt eben Traditionen, die sind überliefert, die haben wir da erzählt und dazu gehören für mich diese Apostel, die aber erstmal bis Ostern komplett gegen eine Wand laufen und gerade in Gethsemane komplett gegen die Wand laufen. Die schlafen ein, da greift einer zum Schwert und Jesus sagt, nee, bleibt wach und steckt das Schwert weg. Der Weg ist ein anderer. Die Revolution ist eine ganz andere. Das versteht ihr aber null. Hoffentlich versteht ihr es nachher. Jetzt habt ihr es nicht verstanden.
Das ist ja ein Topos, den wir nach gerade in den Evangelien haben. Dieses Nichtverstehen der Jünger, das ist bis zum Kreuz so. Noch am Kreuz werden sie nicht verstehen, worum es geht. Erst durch die Begegnung mit dem Auferstanden werden sie in der Rückschau sein, den Sinn seiner Worte erkennen. Ist ja sehr schön. in der Emmaus-Erzählung dann auch, brannt uns nicht das Herz, als wir den Sinn der Worte oder den Sinn der Schrift erschlossen. Da fangen die so langsam an zu rekapitulieren. Ich finde das mit der Kampftruppe weniger reißerisch, als du es empfindest. Ich glaube, dass das wirklich deren Empfinden war, wenn man auf den rein historischen Teil schaut. Ne? Wir haben natürlich 2000 Jahre Frömmigkeitsgeschichte, die das alles umwölbt haben. Da sind die Apostel erscheinen so eine Art Heldenfiguren, die sie im irdischen Leben gar nicht waren. Wenn man die Tradition der Evangelien mal anschaut und die Überlieferung, was die da an Erinnerungen noch präsentieren, dann hast du nicht nur dieses Missverstehen, du hast ja eben auch, ich habe es ja in dem Text selber gehabt, du hast da Leute drunter, die sind ehrlich gesagt schräg, also mit denen möchtest du gern Bier trinken gehen. Ne? Das muss man ja mal ganz nüchtern so sagen. Ne? Wir haben die ja gezähmt in der Frömmigkeitsgeschichte. Das sind schon sehr, sehr schräge Typen gewesen, eine Truppe, die da durch die Gegend zog. Und auch der Palmsonntag, den wir heute mit Palmwedelchen und dann laufen wir hinter so einem Esel her und deuten das alles theologisch irgendwie schön aus. Wenn man dieses Hosanna Jeshua nimmt, ne, dieses Hosanna hilft doch und Jeshua Gott hilft. Das Ganze als Schlachtruf singen, ja, das ist aufsehenerregend. Ja. Und die verteilen eben schon die Ämter. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die im irdischen Beisein bei Jesus auf diesem Weg nach Jerusalem, wir haben gedacht, wir räumen da auf. Natürlich grandiose Selbstüberschätzung, ein Trüppchen von 12 Männekes. Gut, die werden angewachsen sein auf eine Truppe von 200, 250 Personen. Das ist so die Schätzung, die ich habe, wenn man so den Lukas liest, was da so vor Jerusalem sich zusammengesammelt hat. Aber was sollen 250 Männekes gegen die Legion römische Soldaten ausrichten? Also das ist auch grandiose Selbstüberschätzung. Aber so sind sie halt, die Revolutionäre, ne? So sind sie, ne? Die Aktivisten, die glauben, sie könnten die Welt verändern. Da ist übrigens auch das, was uns heute in der Kirche beschäftigt, ne? Dieses lass Frau und Kinder zurück und lass dich ganz auf Jesus ein und ihn nachzufolgen. Da machen wir heute eine lebenslange Herausforderung drauf, an der viele, viele, viele scheitern, die diesen Weg gehen wollen. Ja, Leute, die wollen zu Pessach in Jerusalem sein, ziehen da irgendwie im Spätherbst oder Winter oder noch ein bisschen später los, sind 3-4 Minuten unterwegs, wollen am großen Befreiungsfest Pessach eben die Römer rausschmeißen, errichten das Reich Gottes und können ihre Leute nachholen. Ja, 3 Monate Ehelosigkeit ist nicht lebenslang ehelos. Ne? Denn was wissen wir von dem Petrus oder von den anderen Aposteln? Die sind, als sie in Galiläa zurück waren, haben sich mit ihren Familien wieder vereinigt. Also wenn man die Texte und die Leerstellen der Texte mal daraufhin abklopft, dann entsteht ein sehr lebendiges, bisweilen für die fromme heutige Seele auch extrem verstörendes Bild dieser Jesusbewegung, die aber, glaube ich, mehr mit unserem Leben heute zu tun hat und lebendiger ist und die Welt mehr verändern könnte, als es jedes Gebet einer frommen Seele heute tun könnte.
Wir haben ja immer das Problem, wir gucken so bestimmte Textabschnitte aus. Und das machen wir auch in dieser Staffel. Wir gucken Matthäus 26 bis 28. Aber das eigentlich Entscheidende war nicht, was du gerade beschrieben hast, als Palmsonntag den Einzug, sondern was erzählen uns die Evangelien? Dieses große Fanal, der Jesus räumt im Tempel da auf. Da haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht. Da ist nicht Beten und Heiligkeit, alles wird gut, sondern da haben wir auf einmal einen Jesus, der mit Zorn auf den Tisch haut und richtig Rambazamba da macht. Ne?
Ja, und der hat nicht gesagt, ist nicht so schön hier mit schräg gelebten Köpfchen und ein bisschen behauchter Stimme. Ne? Ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. So wird es nicht gewesen sein. Ich glaube, das wäre ein Comedy-Auftritt gewesen. Aber das, der hat da richtig aufgeräumt. Wahrscheinlich nicht nur er allein. Ich glaube, dass seine Truppe, die bei ihm war, mit dafür gesorgt hat. Aber da gibt es ja eine Folge der Schrifterzähler zu.
Genau. Und die Folge verlinken wir unten in den Shownotes. Könnt ihr gerne nochmal anhören. Das war auch eine klasse Folge, wo wir genau darüber reden, welches Jesusbild damit einhergeht und dass das eben der große Auslöser für den Konflikt in Jerusalem ist. Und jetzt bin ich ein bisschen positiv gereizt von dir und will mit dir noch ein bisschen über diesen Kuss reden, weil das ja genau das ist. Wenn ich ein Fanal haben will, eine Revolution, brauche ich ja ein Zeichen dafür. Und das ist mir bei der Vorbereitung wunderbar aufgefallen, ein kleiner Unterschied zwischen Markus und Matthäus. Markus hört nämlich auf mit dem Vorwurf an den Männern, ihr habt doch gesehen, wie ich vor euch im Tempel gepredigt habe. Dieses vor euch streicht Matthäus, um zu sagen, ja, warte mal, die kommen ja in den Garten, aber alles wird so erzählt, als wüssten die gar nicht, wer dieser Jesus ist, die brauchen ja ein Erkennungszeichen. Matthäus streicht das weg, aber er kriegt natürlich die Idee dahinter nicht weg. Wenn die Idee doch ist, Jesus ist der bekannte Revoluzer, der da Probleme macht und soll aus dem Weg geschafft werden, warum brauche ich da ein Erkennungszeichen? Hätte es doch gereicht, jetzt kommen wir wieder bei fiktiven Geschichten, hätte doch gereicht, wenn Judas gesagt hätte, guck mal hier, 22 Uhr, wenn es dunkel ist, die sind in Gethsemane, schnappt ihr euch, ich bleib mal entfernt davon. brauchst keinen Kuss für. Der Kuss ist aber in der Erzählung natürlich dramatisch unglaublich gut. Und es ist nicht nur unglaublich gut, sondern ich finde, das ist auch eine Herausforderung, die wir als Christen so leicht überlesen. Weil wir reden direkt, lesen direkt, ah, der Judas-Kuss. Und dann haben wir eine große antisemitische Geschichtsschreibung, die das eben dann groß ausbaut. Warum küsst er da? Aber wo küssen sich Christen denn eigentlich? Der Paulus redet da viel drüber. Ja. Der heilige Kuss, der Friedenskuss. Kuss, genau. Im Gottesdienst der Christen. Man wendet sich zueinander und küsst einander. Und hier Judas, ist das vielleicht doch ein heiliger Kuss? Weil Jesus sagt ja selbst, er muss ja überliefert werden, wie du so schön übersetzt hast. Es braucht ein Zeichen. Im Endeffekt ist das doch ein heiliger Kuss, der da passiert. Vielleicht geschichtlich war es irgendein Fanalzeichen nach dem Motto, wenn ich ihn küsse, dann zieht eure Schwerter und dann geht's los. In der Erzählung ist da sowas, wo man als Leser denken muss, okay, jetzt überlege ich vielleicht mal weiter, warum dieser Kuss? Das macht doch gar keinen Sinn. Die wissen doch, wer Jesus ist. Warum nehmen sie ihn fest? Ist genauso wie die absurde Frage, warte mal, jetzt bringen die den zu Kaiaphas? Entschuldigung, das ist typisch Hollywood. Die Geschichte muss noch irgendwie dramatisch zugespitzt werden. Warum erschlagen die den nicht einfach in Gethsemane und das war's? Ja. In der Dunkelheit, dann wäre die Geschichte vorbei gewesen. Aber nein, hier wird Drama erzählt.
Ist aber nicht nur Drama, sondern die Frage ist ja, also du hast gerade zu Recht erwähnt, dass der Markus dieses vor euch habe ich gepredigt. Matthäus lässt das weg. Jetzt ist ja die Frage, wer ist vor euch? Ne, wird damit insinuiert, alle haben ihn jetzt gekannt oder nicht? Man kann ja davon ausgehen, dass diese Handlanger, die Tempelwächter, der Mob, der da geschickt wird, ihn jetzt zu holen, ihn möglicherweise gerade nicht gekannt hat. Also die große Frage ist, worin besteht der Verrat des Judas? Ist erstmal ganz simpel, er verrät den Aufenthaltsort, wo Jesus ist. Es ist stockeduster, stockeduster. Und man möchte Jesus möglichst still einkassieren. Und jetzt muss er in der Dunkelheit identifiziert werden. Der, dem ich da diesen Kuss gebe, der ist es. Nicht, dass ich einen falschen verhaftet. Nee, wir hätten ja vielleicht auch den Petrus, der liegt ja da in der Nähe, oder den Jakobus oder Johannes nehmen können. Ne? Also das ist eine Szene, die ist schon sehr, ich glaube, dass die historisch durchaus eine gewisse Glaubhaftigkeit hat, wenn man jemanden so still aus dem Weg räumen will. Und jetzt, um da auf deine Frage zu sehen, man hätte den ja da vor Ort erschlagen können. Die wollten den ja einfach töten. Dann hättest du aber möglicherweise einen Riesenaufruhr. Du hättest alle Jünger mit töten müssen. Und dann schnell weg. Dann hätten da Leichen im Garten Gethsemane gelegen. Das ist so Game of Thrones mäßig. Da wäre das so passiert. Ne? Da bleiben die alle liegen und man fragt sich, wo werden eigentlich die ganzen Leichen entsorgt? Ne? Die modern da immer in den Städten, in Flohloch und was weiß ich, modern sie so vor sich hin. Das war zu gefährlich. Ich glaube, dass die Gegner Jesu sogar noch etwas anderes im Sinn hatten. Sie wollten ihn öffentlich vernichten. Und deswegen ist der Plan, ihn ans Kreuz zu bringen, nur konkludent, weil der Kreuzestod, Deuteronomium 21, Vers 23, als Fluchtod, halt dann die totale Vernichtung eines Menschen bedeutet. Das passiert ja sogar unter dem Kreuz. Da werden wir sicherlich in der Folge noch drauf zu sprechen kommen, was da unter dem Kreuz gesprochen wird, weil man Jesus ja gerade darin verspottet. Ne? Du willst der Sohn Gottes sein. Ein Messias kann nicht am Kreuz sterben. Also wenn man das Messiastum Jesu in Frage stellen will, dann ist die sicherste Methode, ihn da eben ans Kreuz zu bringen. Dafür muss man mit den Römern paktieren. Mit denen darfst du aber auch nicht verscherzen. Wenn sie den jetzt einfach im Garten geht, sehen wir ja Schlangen, dann hättest du die römischen Prätoren am Hals gehabt. Die sollten schon für Ordnung sorgen. Also musste alles, das hört sich jetzt perfide an, nach Recht und Ordnung gehen. Ich kann mich noch erinnern, dass in meiner Neutestamentprüfung, ich habe meine Diplomarbeit über den Johannesprozess geschrieben. Da wurde dann in der Diplomprüfung dann unter anderem auch mal drauf eingegangen und dann stand die Frage im Raum, wie man denn den Tod Jesu historisch zu bewerten habe. Das ist übrigens eine ganz wichtige Frage, weil wir ja wieder in Zeiten leben, wo, du hast vorhin schon auf Judas und die Namensähnlichkeit zu den Juden gedeutet, und man muss natürlich sagen, der hohe Priester und die Leute um ihn herum, die spielen schon ein sehr intrigantes Spiel. Der hohe Priester spielt ein intrigantes Spiel. Faktisch hat Pontius Pilatus, so schildern es die Evangelisten, wieder besseres Wissen, vielleicht auch aus persönlicher Feigheit, Jesus ans Kreuz ausgeliefert. Historisch ist das ein Justizmord, den die Römer zu verantworten haben. Also sollten wir weniger auf die Juden einkloppen und sie als Gottesmörder beschimpften, sondern die Italiener? Kommen wir auf diese
Idee? Ja, Italiener.
Ja, du lachst zu Recht. Auf die Idee würde nie jemand kommen. Nie würde jemand kommen und sagen, die Italiener waren's. Ne? Kommt kein Mensch drauf, die Italiener waren's. Nein, historisch, das ist ein Justizmord gewesen. Und da ist jetzt die Frage, warum hat Judas das gemacht? Wollte er die 30 Silberlinge zu dem eigenen Reichtum einstecken? Der Eindruck wird erweckt. Hat er, weil er der Kassenwart war, gesagt, die 30 Silberlinge gehen gut mit für unsere Kriegskasse? Ne? Denn wenn die Häscher kommen, die hat doch ewig von den Engellegionen gesprochen, dann gibt er doch wahrscheinlich auf zu den Waffen, wir müssen uns verteidigen. Ist nicht passiert. Und deswegen sage ich, ich glaube, dass bei den Aposteln eine Erwartungshaltung an Jesus war, die er nicht bestätigt hat, weswegen die Enttäuschung so riesengroß war. Und eigentlich scheitert hier in dieser Geschichte, die scheitert nicht erst am Kreuz, das ist das persönliche Scheitern Jesu. Hier in dieser Geschichte scheitert die Jesusbewegung. Im Garten Gethsemane gelangt die an ihr Ende. Hier weiß noch niemand, dass es ein Pfingsten geben wird. Hier ist Schicht im Schacht.
Das ist ja genau dieser letzte Satz. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Das ist immer ein theologisch ein wichtiger Punkt, der auch unterschätzt wird, finde ich. Diese Geschichte Jesu führt in die Einsamkeit. Er stirbt nicht nur am Kreuz, er stirbt einsam am Kreuz.
Genau.
Jetzt will ich noch eine kleine Beobachtung hinzufügen, die ich spannend fand. Und dann möchte ich meine Geschichte auch noch erzählen, weil es ja keine One-Man-Show ist, sondern ich habe auch noch was zu sagen. Aber es ist ja spannend auch die Frage, der Text deutet etwas an, was man schnell überliest, genau auf die Frage, wer verschwört sich da gegen wen? Also wir haben schön diese Kampftruppe von dir beschrieben bekommen, Judas, der das Final ausrichtet. Aber wer kommt denn da überhaupt? Und beim Matthäus finde ich super spannend, da steht eben Judas, einer der 12. Er bleibt immer noch einer der 12, auch bei Matthäus.
Obwohl er auch der Verräter ist. Ja, genau.
Judas, einer der 12, kam mit einer großen Schar von Männern, und dann fand ich super spannend, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Jetzt muss man im Kontext wissen, dass damals das Schwertertragen ja nicht erlaubt war. Das war Recht der Besatzungsmacht, das war Recht der Römer, ein Schwert zu tragen. Gut, wir haben den Jünger Jesu, der auch irgendwo ein Schwert versteckt hatte. Aber dieses Schwert ist halt da für den damaligen Leser doppeldeutig. Okay, machen die Diener des hohen Priesters etwas super Verbotenes und zeigen somit Macht und hintergehen die Römer? Oder sind da die Römer schon mit an Bord und sagen, jo, den räumen wir aus dem Weg? Beide Leserweisen sind möglich, allein durch diese Beobachtung, die kommen mit Schwertern.
So. Stimmt, ja.
Stimmt, da ist nicht viel zu sagen, aber so eine Kleinigkeit, die ich super spannend fand, genau, was auch bedeutend ist nachher in Bezug, wenn wir zu Pilatus kommen, welche Rolle Pilatus spielt. Das ist ja bei Matthäus auch unglaublich schnell abgefrühstückt. Bist du der König der Juden? Du sagst es, pop, das war der ganze Prozess. Du hast eben vom Prozess
bei Johannes gesprochen. Da würde ich schon wieder nachfragen.
Da kommen wir dann in der Folge dazu. Da kommen wir in der Folge. Lass mir meinen Satz zu Ende reden. Bei Johannes ist es ein großer Prozess. Bei Matthäus ist das relativ schnell geklärt. Okay? So, aber bevor wir jetzt noch weiter über den Prozess und reden und im Endeffekt die ganze Staffel in dieser dritten Folge schon zu Ende erzählen, würde ich jetzt gerne meine Geschichte vorlesen. Darf ich das?
Das darfst du, denn wir wollen ja noch ein paar Staffeln aufnehmen. Obwohl das einen Reiz hätte, jetzt einfach weiterzumachen. Aber erzähl du mal.
Genau, wir wollen noch ein paar Folgen in dieser Staffel aufnehmen und dann hoffentlich noch viele weitere Staffeln mit Texten, die ihr uns vorschlagen könnt. Jetzt kommt also meine Neuerzählung eben dieser Gethsemane-Szene. Heimlich. Fast still und leise schlichen Jesus und seine Jünger wieder aus der Stadt hinaus. Nur ihre vorsichtigen Schritte und ihr Murmeln des Lobgesangs der Pessachnacht hätte man hören können, wenn jemand hingehört hätte. Doch in den Häusern sangen die Menschen Psalmen und der Gesang durchschallte die Nacht. Als sie aus dem Stadttor Richtung Ölberg hinaus eilten, wurden auch ihre Lobgesänge lauter. Im Kidrontal blieb Petrus kurz stehen, schaute die anderen Jünger an und wollte den Vorsänger geben. Dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig, so soll Israel sagen. Und Jakobus antwortete ihm direkt, denn seine Huld währt ewig. Johannes erhob auch seine Stimme.
So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten.
Und alle Jünger antworteten.
Denn seine Huld wird ewig.
Jesus deutete ihn, still zu sein, und der Lobgesang verklang direkt wieder. Er schaute Petrus an.
Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? Besser sich zu bergen beim Herrn, als zu vertrauen auf Menschen.
Schlagartig war Petrus die Lust auf Psalmgesang vergangen. Was schaust du mich so an? Und Jesus antwortete ihm. Erinnerst du dich?
Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen.
Was hast du gesagt? Glaubst du, ich will, dass es geschieht? Petrus schüttelte den Kopf und klammerte sich an den Psalm, den sie eben noch gesungen hatten. Du wirst nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Jesus schaute in die Augen all seiner Jünger. Ich vertraue euch nicht. Judas ist einer von euch. Dann ging er alleine weiter in Richtung Ölberg. Und die Jünger folgten ihm. Sie hörten, wie Jesus in der Dunkelheit mit sich selbst redete. Selig ist, wer mir keinen Anstoß nimmt. Doch sie werden allesamt Anstoß an mir nehmen. Nicht Kaiaphas wird mich erschlagen, auch Pontius Pilatus wird mich nicht richten. Gott wird über mich entscheiden. Werde ich wie Elia in den Himmel hinaufsteigen? Oder werde ich wie der Gottesknecht zum Schuldopfer geschächtet und verbrannt?
Petrus eilte zu Jesus. Wir können dich hören. Hör auf, so zu reden.
Jesus drehte sich zu den Jüngern. Jetzt schon nehmt ihr Anstoß an meinen Worten. Gott wird euren Hirten erschlagen. Dann wird er euch Schafe zerstreuen und ihr werdet zur Schlachtbank geführt. Jesus wollte noch etwas sagen. Doch Petrus brüllte ihn nieder.
Du wirst leben! Du wirst leben! Selbst wenn die ganze Welt sich gegen dich erhebt, werde ich doch an deiner Seite stehen. Wir werden an deiner Seite stehen. Gott ist mit dir. Gott will nicht, dass du stirbst.
Petrus wollte nun einfach weiter, in der Dunkelheit durch das Kidrontal gehen. Jesus aber blieb stehen. Mein Weg endet in Jerusalem.
Wohin willst du noch gehen?
Nochmal zurück nach Galiläa? Nochmal von Neuem beginnen?
Selbst dann wird unser Weg wieder in Jerusalem enden. Es gibt keinen anderen Weg.
Nun mischte sich Jakobus ein.
Es gibt immer einen anderen Weg. Lass uns nach Galiläa fliehen. Jetzt ist noch Zeit.
Jesus schaute ihn betrübt an. Euer Weg ist nicht mehr mein Weg. Schaut euch Petrus an, der euch anführen wird, wenn ich nicht mehr sein werde. Wenn ihn in dieser Nacht jemand fragen wird, ob er mich kenne, was glaubst du, wird er antworten? Wenn ein Römer ihn fragt, oder wenn eine der Tempelwachen ihn fragt, was wird er dann antworten? Petrus, geh doch zurück in die Stadt. Ich bin mir sicher, noch bevor der Hahn dreimal kräht und ein neuer Morgen beginnen wird, wirst du mich schon dreimal verleugnet haben.
Petrus war entrüstet und fiel Jesus ins Wort. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen.
Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Und keiner hörte, was Jesus verzweifelt und zugleich wütend sagte, während sie sich in ihren Treueschwüren überboten. Jesus ließ die Jünger mit sich selbst allein und ging weiter in Richtung Ölberg. Erst als er schon einige Meter entfernt war, merkten es die Jünger und eilten ihm hinterher. Johannes hörte noch, wie Jesus flehte. Gott, wenn ich sie noch einmal zurück nach Galiläa,
zum Berg der Seligpreisung führen würde. Würde das was ändern? Würden Sie es, das, was ich selbst nicht verstehe, würden Sie es verstehen?
Als sie Gethsemane betraten, sagte er seinen Jüngern, sie sollen Ausschau halten, ob ihnen jemand aus Jerusalem gefolgt sei. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er zur Seite. Ich muss mit euch reden. Das geht so nicht weiter. Aber zuerst will ich dort in der Höhle beten. Wartet hier am Eingang und passt auf, dass niemand hineinkommt. In der Höhle legte Jesus sich auf den Boden, um sich kurz auszuruhen und zu sammeln. Ihm fielen vor Erschöpfung seine Augen zu. Er riss sie jedoch direkt wieder auf, als er hörte, wie neben seinem Kopf ein Schwert aus einer Holzscheide gezogen wurde. »Bist du gekommen, um mich zu töten?« Diese Frage stellte er der Frau, die ihn im Haus Simeon des Aussätzigen gesalbt hatte und die nun mit erhobenem Schwert vor ihm stand und ihn mit dem Fuß auf seiner Brust niederhielt. Sie lachte und legte das Schwert neben ihn. »Nein, ich dachte nur, dass du vielleicht ein Schwert brauchen wirst.« Jesus winkte ab. »Aber wie bist du an meinen Jüngern vorbeigekommen? Haben sie mich schon verlassen?« Nun winkte die Frau ab. »Sie schlafen, so wie du.« Jesus griff nach der Hand der Frau, um aufzustehen. »Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleib hier und wache mit mir. Lass uns gemeinsam beten.« Sie ergriff seine Hand nicht, sondern kniete sich neben ihn. Jesus rollte sich auf sein Gesicht und betete in den Staub. »Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber.« Die Frau unterbrach ihn. »Glaubst du immer noch, dass du sterben musst?« Jesus rollte sich zu ihr. »Glaubst du es nicht?« »Jesus, wenn du es glaubst, warum versteckst du dich? Warum betest du nun so zu Gott?« Und Jesus antwortete ihr: »Sein Wille geschehe. Ich glaube, das ist sein Wille.« Sie warf sich nun auch zu Boden und betete in den Staub. »Unser Vater im Himmel, wenn dieser Kelch, der für Menschen zu schwer und zu bitter ist, nicht an Jesus vorübergehen kann, ohne dass er ihn leer trinken werde, dann geschehe dein Wille.« Jesus rollte sich hinüber zu der Frau, umarmte sie und weinte bitterlich. Sie hielt ihn fest. »Nun geh zu deinen Jüngern, weck sie auf, es wird Zeit.« Jesus schaute sie verwundert an. »Kommst du nicht mit?« Jesus stand auf. Sie kniete sich hin und betete nicht, sondern es schien, als würde sie auf eine Antwort, nicht von ihm, sondern von jemandem warten. Er ging aus der Höhle hinaus und trat Petrus, Johannes und Jakobus unsanft in die Rippen. »Steht auf! Könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen und beten?« Die Jünger krümmten sich vor Müdigkeit und Schmerzen auf dem Boden. Da hob Jesus seinen Blick und sah in der Ferne auf den Mauern Jerusalems die Heerscharen der Engel mit brennenden Schwertern stehen. »Seht, die Stunde ist gekommen«, rief er, so dass auch die anderen Jünger aufwachten. Sofort schauten sie in die Richtung, in die auch er schaute. Sie sahen das Kidrontal, sie sahen die Stadtmauern, sie sahen den Vollmond, sie sahen die Sterne. Die Heerscharen der Engel sahen sie nicht. Sie sahen nicht, wie die Cherubim sich nun um den Garten von Gethsemane versammelten und an seinem Eingang ein Spalier bildeten. Auch Judas, der in diesem Moment den Garten betrat, sah sie nicht. Das Schwert, das er unter seinem Gewand trug, brannte nicht, und keiner sah es. Langsam ging er auf Jesus zu. Als er vor ihm stand, küsste er ihn zur Begrüßung, zog sein Schwert und umarmte ihn. Das Schwert, das er so hinter Jesu Rücken hielt, gab er Jakobus und schaute ihm verschwörerisch in die Augen. Dann löste Judas sich aus der Umarmung Jesu. »Sei gegrüßt, ehrwürdiger Lehrer!« Jesus schaute zuerst ihn
und dann Jakobus, überrascht an. Mein ehemaliger Schüler, danke für deinen Abschiedskuss. Dafür bist du gekommen? Dann ging alles sehr schnell. Aus dem Schutz der Dunkelheit gingen Männer mit Schwertern und Knüppeln durch die Reihen der Cherubim, die wie auf Befehle wartend starr an ihren Stellen standen und Jesus anschauten. Nur Jakobus erhob sein Schwert, ohne zu wissen, was er da tat. Er schlug wild um sich. Beinahe hätte er Jesus erstochen. Judas rannte weg. Der Diener des hohen Priesters trat hervor. Ergebt euch, dann muss niemand sterben. Nachdem er das gesagt hatte, verlor Jakobus das Gleichgewicht, und als er nach vorne fiel, schlug er dem Diener des hohen Priesters das rechte Ohr ab. Jesus stellte seinen Fuß direkt auf das am Boden liegende Schwert. Der Diener des hohen Priesters hielt sich das blutende Ohr und rannte zurück in die Stadt. Die bewaffneten Männer standen ohne ihren Anführer da. Jesus bemerkte, wie seine Jünger langsam, einen Schritt nach den anderen, sich rückwärts von ihm entfernten. Zwischen ihnen und den bewaffneten Männern stand Jesus und schaute auf das blutige Schwert am Boden. Alle, die zum Schwert greifen, sterben durch das Schwert. Dann trat er gegen das Schwert Judas, stieß es weg von sich hin zu den bewaffneten Männern, von denen keiner es aufhob. Er drehte sich zu seinen Jüngern um. Nun werden die Schafe zerstreut. Er drehte sich wieder den bewaffneten Männern zu. Wie ein Räuber wollt ihr mich festnehmen. Doch ich gehe selbst und alleine zu Kaiaphas. Nun schritt er durch das Spalier der Cherubim und die bewaffneten Männer folgten ihm. Ein jeder hielt seine Waffe fest und bereit in der Hand. Von einem Moment auf den nächsten waren zuerst die Cherubim verschwunden, dann seine Jünger fortgerannt. Und von der Höhle her, in der Jesus gebetet hatte, hörte er nun ein sanftes, leises Säuseln.
Ich wäre wirklich enttäuscht gewesen, wenn der Elia zum Schluss nicht aufgetaucht wäre mit dem sanften, leisen Säuseln. Ich hatte die Assoziation schon, als du das erste Mal die Höhle erwähnt hast, habe ich gedacht, da ist doch was, da kommt doch was. Und dann, hurra, zum Schluss kam es. Sehr, sehr schön. Aber deine Geschichte hat da ganz andere Facetten als meine Erzählung, denn bei dir tauchen die Engel plötzlich auf. Ich habe ja vorhin noch gesagt, keine Engel nirgendwo, und bei dir spielen die eine ganz wichtige Rolle, weil die ja nicht sichtbar für viele, aber dann doch mit flammenden Schwertern, sogar sind ja nicht irgendwelche Engel, sind ja die Cherubim, also sehr starke, mächtige Wesen, die ganze Zeit ja die Szenerie da unter ihrer Obhut haben und erst ganz zum Schluss ja verschwinden. Ne? Aber die sind ja da währenddessen dabei, ne? Was mich aber besonders, das sind noch so ein paar Sachen, also was mich am Anfang besonders fasziniert hat, du weißt ja, dass ich davon ausgehe, dass die Engel Ruhrgebietsdeutsch sprechen, aber dass die Apostel aus dem Lipperland kommen, das war mir noch nicht klar. Das ist mir heute aber zu Bewusstsein gekommen, das ist ja deine Heimat. Und dass die offenkundig Mitglieder in einem Schützenverein sind und so schön singen können, das war mir auch nicht. Das fand ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe eine kirchenmusikalische Ausbildung, bin ein großer Fan des Psalmodiens, aber diese Psalmtöne habe ich noch nie gehört. Die werde ich unbedingt in mein Repertoire aufnehmen müssen. Sehr, sehr schön. Nein, wirklich.
Es brauchte diese besondere Stimmung.
Absolut.
Und dazu kommt natürlich mein fehlendes Talent zum Singen.
Nein, ganz nein. Das kann ich so nicht stehen. Das ist ganz, ganz hervorragend. Also ganz wunderbar, ganz wunderbar. Und ich weiß natürlich von den ersten beiden Folgen, dass die salbende Frau bei dir eine Rolle spielt in deinen Erzählungen. Und ich war gespannt, an welcher Stelle sie auftritt. Und das war natürlich eine sehr, sehr spannende Stelle, weil sie ihm ja ein Schwert bringt und ihm dann da in dieser letzten Stunde beisteht und hier auch etwas tut, wozu die Apostel, die anderen ja nicht in der Lage sind, weil die ja eingeschlafen sind. Damit steht dein Text schon auch in der Tradition Apokryphatexte. Wir haben ja in der frühen Kirche diese sehr starke Tradition, die zum Beispiel im Evangelium der Maria Magdalena in Klammern steht, die aber auch in, ich glaube, im Philippus-Evangelium oder Andreas-Evangelium auch Apokryphatexte auftaucht, wo ja die Rolle der Maria Magdalena noch viel stärker ausgeprägt ist, als es sich in den kanonischen Evangelien schon andeutet und es offenkundig, darauf deuten diese Texte hin, in der frühen Kirche einen nicht geringen Streit gab um die Rolle, auch wer ist jetzt der erste Auferstehungszeuge? Paulus spricht von Kephas als dem ersten Zeugen, die Evangelien von Maria Magdalena. Und wenn man das mal so nachklingen lässt und auch in Rechnung stellt, ja, sind apokryphe Texte und so weiter, dann ist doch in der frühen Kirche offenkundig ein Bewusstsein für die Rolle der Frauen um Jesus da gewesen, die ja tatsächlich auch am Kreuz noch die letzten waren, wenn auch aus der Distanz, aber die eben nicht weggelaufen sind, die schon irgendwie in seiner Nähe geblieben sind. Und bei dir ist es eben auch eine Frau, ja, die jetzt sich nicht nur fromme Gedanken macht, sondern die auch hier wieder etwas tut. Sie hat ihm schon mal die Füße gesalbt, damit fing dein Erzählstrang ja an. Und hier bringt sie ihm sogar ein Schwert. Das ist jetzt nicht nur trösten, sondern sie fordert ihn ja implizit damit auf, mach was draus, ne? Verteidige dein Leben. Dann auch sehr interessant, deine Variante, die Rolle des Judas da einzuführen, der mit einem Schwert ja kommt und es dann hinter dem Rücken Jesu an Jakobus weitergibt. Und dann findet eben kein Kampf statt. Bei mir ist ja eine Kampftruppe, bei dir erscheint das eher als Unfall. Der ist halt irgendwie tollpatschig, fällt hin und haut ihm ein Ohr dabei ab. Ne? Also eine Menge bemerkenswert interessanter Varianten, auch mit der besonderen Rolle der salbenden Frau, die bei dir ja durch die Geschichten wandert, gewissermaßen, sage ich mal, und einen roten Faden bildet, die dem Text wieder ganz neue Facetten abbringt, die ich so gar nicht gesehen habe, aber die ich jetzt sehen kann.
Direkt vorweg, es ist ja schon offensichtlich, diese Frau ist nicht Maria von Magdala. Es ist genau diese Tendenz, dass diese Frauen auch in den Evangelien schon eine bedeutende Rolle spielen und dann in der weiteren Geschichte, Wirkungsgeschichte, eine hervorragende Bedeutung gespielt haben, wenn man in die apokryphen Texte guckt. Und für mich ist sie jetzt beim Erzählen so eine Art Möglichkeit geworden, Leerstellen zu füllen, die im Text sind. Ja. Jetzt kann man sagen, jetzt trägt ja da diese Frau in jeder Folge irgendwo rein. Aber sie hat eine Funktion. Und die Funktion ist ja genau in diesem Moment im Endeffekt des Gebetes. Das finde ich ja das Spannende. Genau. Wir haben ja diese Szene in Gethsemane im Gebet. Und mein erster Ansatzpunkt dafür, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber spannend, um einfach mal zu verdeutlichen, wie Traditionen wandern und wie vielfältig die sein können. Wir haben ja in unserem Text bei Matthäus keinen Hinweis auf eine Höhle. Ich glaube, bei keinem Evangelium steht da irgendwas von der Höhle. So, es gibt aber eben die Tradition ab dem 5. Jahrhundert in Jerusalem, dass alles in einer Höhle passiert ist. Bis heute gibt es eine Kirche, eine Grotte, wo genau daran gedacht wird. Nebenbei, diese Ortstradition ist ganz absurd, weil es fing an im 5. Jahrhundert. Da war es noch nicht die Grotte von Gethsemane, sondern da war das der Ort des letzten Abendmahls. Dann hat sich das gewandelt aus dem Ort des letzten Abends mal, weil irgendwie, ja, das muss ja in Jerusalem stattgefunden haben. Ah, da ist aber eine andere Grotte, das ist eine andere Höhle. Ah, das ist neben dem Ölberg. Ah, Gethsemane. Da sieht man, nicht nur in der Bibel wurde neu weitererzählt und Tradition entwickelt, sondern auch nachher noch durch Pilger. Die suchten Orte, füllten Orte mit Erzählung und das änderte auch die Erzählung. Ganz einfach. Auf einmal ist in der Erzählung im Bewusstsein der Tradition, dass es alles in der Höhle passiert. So, jetzt habe ich diese Höhle gehabt. Als Ansatzpunkt, als Rückzugsort. Jesus ist alleine in dieser Höhle. Passt natürlich wunderbar, was du auch gesagt hast mit Elia, wo ich nachher aufhöre.
Ja. Also ich wäre enttäuscht gewesen, wenn der Elia jetzt nicht gekommen wäre. Natürlich. Also dann hätte ich gefragt, wo war er denn?
War gerade beschäftigt mit Mose. Wie dem auch sei. Der kommt ja auch beim Berg Tabor vor. Ne? Elia ist ja sowieso eine Gestalt, die da wichtig ist. So, und dann war eben der Punkt, was ich super faszinierend fand beim Lesen. Da haben wir jetzt noch weniger darüber geredet, dann passt das jetzt auch ganz gut. Wir haben ja diesen betenden Jesus. Und es wird erzählt, dass er dreimal betet. Zweimal wissen wir, was er da betet. Und er ist super spannend. Beim ersten Mal sagt er, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber da ist im Gebet diese Möglichkeit, ach, vielleicht gibt es doch einen Ausweg. Das ist das, worüber wir am Anfang reden. Dieses Menschliche. Vielleicht geht es doch anders. Vielleicht muss es nicht so enden, wie es endet. So, und dann beim zweiten Beten, nachdem er seine Jünger einmal wieder zurechtgestoßen hatte, ne, wacht und betet, das ist das Gebet anders. Da heißt es, mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, da ist es schon viel bewusster formuliert, dieser Kelch kann nicht an mir vorübergehen.
Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Und wenn man jetzt mal den Anfang und das Ende dieses zweiten Gebets zusammenzieht, dann sieht man ja was super Spannendes. Es fängt an mit mein Vater und hört auf mit geschehe dein Wille. Also es wird das Gebet zitiert, dass das christliche Gebet schlechthin sein soll. Jesus lehrt uns ja mit dem Vater unser Beten. Und er kommt in dieser Gethsemane-Szene genau zu diesem mein Vater, ja, vielleicht kann es anders passieren, aber nein, dein Wille geschehe. Das ist der letzte Punkt, den er festhält. Es passiert also etwas in seinem Gebet. Das ist auch dieser menschliche Aspekt. Er findet andere Worte, weil er sich durchringt zu diesem, ja, dein Wille geschehe wirklich. Auch wenn was anderes möglich wäre, dein Wille geschehe. Und diese Frau ist sozusagen für mich in dieser Höhle genau sozusagen diese Gebetsbegleitung. Sie fordert Jesus heraus. Das Schwert ist dieser Aufweis dieser anderen Möglichkeit. Und dann auch diese Frage, was für mich jetzt, wo wir den Text so intensiv bearbeiten, immer mitschwingt, was wir auch eben angesprochen haben. Weiß Jesus, wusste Jesus, worauf er sich da eingelassen hat? War es für ihn so sicher, dass er sterben muss oder nicht? Und das ist ja genau das Gespräch zwischen der Frau und ihm in der Höhle. Also wenn du wirklich dran glaubst, warum betest du so? Da passiert etwas im Gebet, da habe ich einfach versucht, durch diese Frau diesen Dialog in Jesus selbst wirklich als Dialog zu gestalten. Sie ist sozusagen Gebetsbegleitung. Und das war die Idee, die sich dahinter verbirgt, warum diese Frau meiner Ansicht nach in dieser Neuerzählung total sinnvoll ist und eben genau Jesus begleitet. Und was ich auch einen schönen Aspekt dabei finde, Jesus braucht sozusagen in meiner Geschichte einen Anstoß von draußen, um zu verstehen, wo es jetzt weitergeht.
Ja, aber das ist ja eine der vielen Leerstellen. Wie gesagt, ich habe das eingangs unserer Folge gesagt, dass diese Szene, die so vertraut erscheint, aber letzten Endes so komplex und so voller Fragen ist. Und das ist eben, eine der Fragen ist ja auch, warum haut der nicht einfach ab? Der kann ja nach Bethanien zurückgehen oder auf die andere Seite des Jordan, erstmal in Sicherheit. Und letzten Endes trifft er ja dann eine Entscheidung, und die spiegelt sich in den Evangelien dahingehend auch wieder. Bei dem Johannes besteigt er ja souverän das Kreuz, quasi freiwillig. So wird es historisch dann auch nicht gewesen sein, aber er ist da so ein bisschen wie viele Persönlichkeiten in der Geschichte, die eine Mission hatten, die dann im Angesicht der letzten Konsequenz um der Konsequenz willen zu ihren Worten auch stehen, also den Worten auch Taten folgen lassen müssen. Und das bedeutet für ihn, er geht sehenden Auges letzten Endes in den Tod. Das ahnt er hier, oder das ahnt er hier nicht mehr. Er weiß, dass das passieren wird. Ne? Und dieses Gebet, auf das du jetzt gerade nochmal ansprichst, ist eigentlich ist das nochmal ein Hilferuf, ein letzter Hilferuf an Gott, der letzten Endes aber für uns Christen die Frage impliziert ist, wieso muss der als Sohn Gottes überhaupt um Hilfe rufen? Ne, das ist diese berühmte Frage, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Hier ist er als Mensch in der Verzweiflung so groß, dass das Gottvertrauen zwar nicht weg ist, aber die Frage doch erlaubt sein muss, ja, wo ist denn jetzt die Göttlichkeit Jesu? Ne, eigentlich hätte er doch jetzt sagen können, okay, ist jetzt nicht schön, was in den nächsten Stunden passiert, aber die Engel sind ja da und bei dir in deiner Erzählung sind sie ja wirklich da, er sieht sie ja. Ne? Eigentlich könnte er doch sagen, okay, ja, ist jetzt, tut weh, aber geht vorbei. Aber sagt er ja offenkundig nicht. Ne? Und jetzt das, was du auch noch angesprochen hast, diese Parallelität zum Vaterunser, die ist ja wirklich frappierend. Gerade weil wir haben vor einigen Jahren ja ausgelöst, wieder mal ausgelöst durch einen Satz von Papst Franziskus, diese Diskussion, die sechste Vaterunser bitte gehabt, mit der Versuchung, führe uns nicht in Versuchung. Wo ja dann immer wieder nach ganz merkwürdigen Übersetzungen und führe uns durch die Versuchung und sowas. Das ist das Gebet von Papst Franziskus, was er dann so betet. Das ist legitim, aber es ist nicht das Gebet Jesu. Just zu dieser sechsten Vaterunser-Bitte, die wir ja zweimal haben, bei Lukas und bei Matthäus, gibt es keine Lesartenvarianten. Es gibt keine Übersetzungsfehler. Es gab offenkundig noch nicht mal nachträgliche Korrekturen, die in den Text eingefügt worden sind. Diese sechste Vaterunser-Bitte steckt da wie ein Stachel im Fleisch. Und dann sagen die Leute, Gott kann doch nicht in Versuchung. Doch, bei Paulus finden wir, Gott versucht nicht über die Maßen hinaus und so weiter. Natürlich kann Gott, deswegen kommt auch in meinem Text ja der Perasmos auf, ne? Weil Perasmos ist das Wort für Versuchung, was aber auch Prüfung bedeutet, ne? Und Jesus steht hier genau vor dieser Prüfungssituation. Wir sehen am Beispiel Jesu, wie er da ja geprüft wird oder in Versuchung gerät. Wie übersetzen wir das denn jetzt, ne? Und es ist die Situation, in dem er, der Mensch Jesus, diese Prüfung hätte nicht bestehen können. Ja, vor dieser es hätte die Möglichkeit bestanden zu gehen. Und das taucht in deiner Geschichte natürlich sehr stark auf durch dieses Schwert, das die salbende Frau oder die Salberin, nenne ich sie jetzt mal, daneben ihn legt. In diesem Moment hat er ja die echte Wahl gehabt, ne, zu sagen, ja, nee, dann lieber doch nicht. Ne, wir gehen jetzt doch den anderen Weg, und dann hätte die Geschichte einen komplett anderen Ausgang genommen. Es hätte die Kirche nicht gegeben. Wir hätten vielleicht nie, das wäre vielleicht, wäre als Aufrührer gestorben, wäre keine Bewegung draus gewesen, ne, wenn er den Kampf verloren hätte.
Die Engel tauchen bei mir ja auf, weil sie ja im Text auch drinne stehen. Jesus sagt ja, oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich darum bitten würde?
Genau. Und bei dir tauchen sie auf und bei mir eben nicht. Das ist ja das Interessante.
Genau,
ne?
Aber das ist bei mir ein doppelschneidiges Schwert. Warum? Das ist ja genau der Punkt. Die 12 Engel, die da auftauchen, erinnern uns doch an die Versuchungsszene. Jetzt haben wir schon so oft über Versuchen geredet. Das ist die Versuchungsszene mit dem Teufel. Und das taucht jetzt wieder auf. Und das habe ich versucht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat oder ob es funktionieren wird bei denen, die das noch hören. Diese Engel haben eine doppelte Wirkung. Einerseits könnte man jetzt sagen, oh, guck mal, die ganzen englischen Herrscher sind dann da oben und das zeigt doch, Gott ist an Jesu Seite und Jesus kann entspannt da in seinen Tod reingehen, weil er weiß, er ist doch da.
Oder entspannt sterben am Kreuz, das will was heißen. Ne? Entspannt
oder
sterben.
Es ist genau das, ist der Rückverweis auf die große Versuchung, ob Jesus den letzten Ausweg wählt und sagt, so, jetzt, ab jetzt wird gekämpft von den Engeln, nicht mehr von mir. Und Jesus geht durch dieses Spalier der Cherubim und entgeht dieser Versuchung. Und er geht erhobenen Hauptes jetzt weiter durch diese Passion hin zur nächsten Station, hin zum hohen Priester.
Also, dass wir gerade diese Engelgeschichte so unterschiedlich gelöst haben. Bei mir spielen die gar keine Rolle. Oder gerade die Abwesenheit. Er hätte sie rufen können, aber sie sind nicht da. Bei dir stehen sie auf jeden Fall da. Zeigt schon, wie genau man bei Bibeltexten, also das hat nichts mit genauem Hingucken zu tun, sondern da sind eben diese Leerstellen, die man so oder so füllen kann, was dann den Satz, das steht doch in der Bibel, so schwierig macht. Ne? Ich wiederhole mich jetzt hier, dass diese Gethsemane-Szene ist von einer Komplexität, von einer Tiefe durch die vielen Fragen und Leerstellen, die sie halt stellt, die wir als Leserinnen und Hörer halt füllen. Wir füllen die alle automatisch. Wir beide haben uns jetzt bewusst damit auseinandergesetzt, haben unsere Geschichten daraus geschrieben. Aber da steckt so viel Potenzial drin. Und wenn wir sagen, hier mein Dünner Tosmachitis Mikros, der liest ja synoptisch, ne, der nimmt dann alle Synoptiker dabei, du hast es auch ein wenig gemacht. Eigentlich wollen wir nur den Matthäus betrachten, aber man sieht ja, wie die Evangelisten, allein die Evangelisten schon aus verschiedenen Facetten, da drauf schon aus verschiedenen Perspektiven, dass man sagen muss, es geht eigentlich gar nicht darum, was steht in der Bibel, sondern das ist ja das, was der Dynatos bei mir zum Schluss dann auch aufhört. Es geht darum, dass wir es ins Herz bekommen und daraus für unser Leben eigentlich Lebensgeschichten werden lassen.
Das ist ja immer der Punkt, der für mich so unglaublich wichtig ist. Nicht der Text ist inspiriert, sondern wir als Leser werden inspiriert durch den Text. Wir verstehen etwas, etwas kommt zu uns ins Herzen und danach handeln wir und hoffen wir, Gottes Willen zu verstehen. So, jetzt am Ende dieser Folge kommt die Nicht-Überraschung, dass wir euch jetzt ankündigen. Die nächste Folge führt uns dann zum Bekenntnis Jesu vor dem Hohen Rat.
Das wird auch wieder eine interessante Geschichte werden, weil auch da 2000 Jahre Tradition, deutsche Tradition suggerieren, es sei alles schon klar. Aber das taucht in meiner Geschichte schon auf. Der Hohe Rat ist ja nicht insgesamt gegen Jesus, sondern wir wissen ja von Nikodemus oder Josef von Arimathea, der auch zum Hohen Rat gehörte, dass er da durchaus auch seine Befürworter hatte. Und noch im Raum steht die Frage, und damit werden wir uns beim nächsten Mal befassen, offenkundig gibt es ja einen Plan, ihn so richtig offiziell zu beseitigen. Also die Römer müssen ins Spiel kommen. Was soll denn jetzt der Hohe Rat? Die Juden damals hatten gar keine Kapitatsgerichtsbarkeit. Also ein Todesurteil hätte da nicht gefällt werden können. Und so weiter und so weiter. die nächste interessante Szene, bei der man fragen kann, was soll das? War das überhaupt so offiziell, wie sich das für uns anhört? Oder war das nicht konspirativ? Ich bin gespannt, wie die salbende Frau bei dir da auftauchen wird.
Kurzum, Fragen über Fragen, und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Aber wie in den ersten beiden Folgen möchte ich auch am Ende dieser Folge ein kleines Gedicht zitieren und sozusagen noch einen dritten Text dahinlegen. Und dieses Mal ist es so ein bisschen etwas mit einem kleinen Schmunzeln, was hoffentlich diese Folge schön abschließen wird und nochmal das Thema der Einsamkeit wunderbar aufnimmt. Das ist ein schönes Gedicht, aus dem ungefähr entstanden um 1900, geschrieben von dem Dichter Detlef von Lilienkron. Man könnte auch sagen Detlef, dem Baron von Lilienkron, aber so genau nehmen wir es ja nicht. Das Gedicht heißt Legende und beschäftigt sich genau mit Gethsemane. Als der Herr in Gethsemane auf Knien lag im schwersten Weh, als er sich hob, um nach den Jüngern zu schauen, ließ er die Tränen niedertauen. Er fand sie schlafend, und mit den Genossen hatte selbst Petrus die Augen geschlossen. Zum zweiten Mal suchte er die Seinen dann, die liegen noch immer im Traumesbann. Und zum dritten, allein im Schmerz, zeigt er Gott das kämpfende Herz. Die heilige Stirn wird ihm feucht und nass. Mein Vater, ist es möglich, dass... Und siehe, durch ein Gartenmauerloch schlüpft ein zottig Hündchen und kroch dem Heiland zu Füßen und schmiegt sich ihm an, als ob es ihm helfen will und kann. Und der Herr hat mild lächelnd den Trost gespürt, und er nimmt es und drängt's an die Brust gerührt und muss es mit seiner Liebe umfassen. Wir Menschen, wir hatten ihn verlassen.
Bei Hündchen muss ich jetzt an eine sehr schöne andere Geschichte denken, wo auch ein Engel eine Rolle spielt, die Tobit-Legende. Da taucht ja auch ein Hündchen auf. Also war doch ein Schutzengel dabei. Der Raphael ist halt überall. Wunderbar, schönes Gedicht. Schön, schön, schön. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn unsere Geschichte weitergehen wird. Wir sind ja wirklich am Nervus Rerum unseres christlichen Glaubens, Kreuzestod und Auferstehung. Und man sieht, es steht schon vieles in der Bibel, aber vieles ist auch nicht gesagt, was dann doch eine wichtige Rolle spielen kann und die Geschichten so richtig interessant macht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.